الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أنبيائه الذين اصطفى. النام غوتس اسم هاتسين أبانا Das Lob gehört ihm, dem Heiligen und Ewigen und Beständigen. Außerdem es keine Gottheit gibt. Er ist der Schöpfer allen Seins. Er ist derjenige, der uns speist und zu trinken gibt und uns versorgt und der uns in diese Existenz und ins Leben gerufen hat und zu dem wir zurückkehren, worauf er uns auferwecken wird. Er, der König am Tage des Gerichts. Wir kehren zurück, so Gott will, zu unserer Serie bezüglich der Mittigkeit und Ausgewogenheit, nachdem sie unterbrochen wurde, aus bekannten Gründen, Gründen des Monats Ramadan, und nachdem wir auch einige Nebenthemen aus diesem Thema besprochen haben, gehen wir zurück zum Kern dieses Themas, um nicht nur theoretisch uns mit diesem Thema zu beschäftigen, sondern auch einen Blick auf die Realität zu werfen. Auf das wir sehen, an welchen Stellen und in welchen Zusammenhängen diese islamische Nation das Gleichgewicht verloren hat. Jetzt kommen wir zur Realität. Was sind die Beispiele, die wirklich in unserer Realität zu finden sind? Auf das daraus, so Gott will, eine Pflanze erwächst, durch welche Medizin von uns erkannt wird, die benutzt werden kann, um die Ummah, die islamische Nation, vor ihrem Taumel, von ihrem Taumel zu heilen. Oder wenigstens, dass wir selbst geschützt werden, davor zu stürzen in reißenden Fluten. Wer zweifeln sollte, dass wirklich diese Nation oder ein großer Teil von ihr aus dem Gleichgewicht geraten ist, auch aus dem spirituellen und aus der religiösen Sicht aus dem Gleichgewicht geraten ist, der denke mal über das Wort Gottes nach, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Wir ließen, Gott selbst sagt über sich, wir werden, das ist gemeint, wir werden die einen von ihnen wie Wellen eines Meeres in die anderen hineinfluten. Wie Wellen wird Gott sie, also die Menschen, an jedem Tag, sagt er, يَوْمَ إِذٍ, an jedem Tag wie Wellen durcheinander fließen. An jenem Tag, wann? Zu jener Zeit, wann? Zur Endzeit. Im Zeitalter, welches das Endzeitalter genannt wird. Hier könnten wir noch viel über Tafsir sprechen und was es mit Gog und Magog zu tun hat und so weiter und so fort. Die Zeit jagt mich jedoch. Deswegen werde ich etwas abkürzen. Dass wir uns wirklich in der Endzeit befinden, ich denke, daran zweifelt kaum jemand noch. Jemand, der den Koran und die Sunna kennt, der wird kaum noch daran zweifeln, dass die Endzeit schon begonnen hat. Und dass die großen Ereignisse begonnen haben, sich zu ereignen. Und wir sehen ja, wie die Welt, wie die Menschheit gerade in dieser Zeit, ja, wie ein Meer geworden ist, wo Ströme ineinander fließen und Wellen ineinander fließen. Allein schon, wenn wir einen Blick werfen auf diese Massen von Menschen, die ihre Länder verlassen, verängstigt und in Schrecken versetzt, suchend nach einer Heimstatt, suchend nach einer neuen Heimat, in einer Weise, wie es schon lange nicht mehr so gewesen ist oder sogar noch nie vorher so gewesen ist. Noch vor ein oder zwei Jahren hat man gesagt, dass die Fluchtbewegungen, also dass die Masse an Flüchtlingen auf der Erde innerhalb der Länder und von den Ländern von innerhalb nach außerhalb so groß ist, Ja, diese Flüchtlingsbewegungen so groß geworden sind wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und das war vor 2 Jahren. Und ihr merkt ja selbst an den Nachrichten, wie es jetzt ja noch heftiger und noch intensiver geworden ist. Und wir sehen das mittlerweile mit eigenen Augen. Das heißt, selbst wenn mit diesem Vers die Bewegungen gemeint sind, die Massenbewegungen gemeint sind, die folgen werden auf das Herauskommen des Volkes Gog und Magog, so können wir das trotzdem ansehen als einen Teil dieser Bewegung, die da im Vers gemeint sind. Wie dem auch sei, der Prophet ﷺ hat auch prophezeit, es werden Versuchungen und Gefahren kommen, von denen die eine schlimmer sein wird als die andere. So sehr, dass der Gläubige erst denkt, das ist die Versuchung, die mich zugrunde richtet. Und dann geht die Versuchung weg, also die Gefahr oder die schlimme Situation, die ihn in seiner Religion prüft. Dann geht sie weg und dann kommt die nächste und dann sagt er, nein, das ist diejenige, die mich zugrunde richtet. Und wir sehen hier gerade tatsächlich, in den letzten Jahrzehnten sind viele Versuchungen und Katastrophen über die Muslime hereingebrochen. Und wir haben auch gemerkt, dass es so ist, als ob jede schlimmer war als die vorige. Wenn du jetzt mal die Situation der Muslime vor 30 Jahren zum Beispiel betrachtet hättest, du würdest auf jeden Fall zugeben, die Situation von heute ist schlimmer und katastrophaler. Trotzdem vor 30 Jahren, wenn du mal die Unterhaltung der Muslime mitgehört hättest oder mitgehört hast, so weißt du, sie haben auch damals gesagt, dass schlimmer kann es gar nicht kommen. Schon vor 30 Jahren hat man gesagt, wir sind in einem Tunnel und bald kommt der Fajr, bald kommt ja, der Lichtblick am Ende des Tunnels, bald kommt der Fajr, bald kommt das Morgengrauen. In Wirklichkeit wird es immer schlimmer, so wie der Professor Alessandro in seinem authentischen Hadith mitgeteilt hat. Das heißt, es gibt keinen Zweifel, dass wir uns in der Endzeit befinden, auch wenn die allergrößten Zeichen noch nicht aufgetaucht sind. Aber viele andere Zeichen sind bereits aufgetaucht. So, schau dir jetzt mal die Weisheit Gottes an, als er die Menschen jener Endzeit verglichen hat mit den Wellen eines Meeres. Schau dir mal die Weisheit dieses Vergleichs an. Denn wenn du einen Topf hast, einen Kessel oder dergleichen, einen Topf, eine Schüssel meinetwegen, wenn du diese Schüssel in Ruhe lässt und sie gerade stehen lässt und diese Schüssel ist voller Wasser, du schaust dir die Oberfläche des Wassers an, dann siehst du eine schöne, glatte, ruhige, stille Oberfläche. Und falls du noch einmal hinguckst und du dann siehst, dass diese glatte Oberfläche sich verwandelt hat in tosende Wellen, die von rechts nach links gehen und von links nach rechts, die ineinander fließen und wild geworden sind, dann weißt du, dass etwas passiert ist mit dieser Schüssel. Was muss passiert sein? Ohne Zweifel. Diese Schüssel muss aus dem Gleichgewicht geraten sein. Sie muss gekippt worden sein. Von rechts nach links und von links nach rechts. Sie ist nicht mehr gerade geblieben. Sie war nicht mehr im Gleichgewicht. Damit ist es ganz klar, dass wenn es bei der Umma, bei der islamischen Nation so ist, dass ebenfalls diese Wellenbewegungen sind, dass da ein Gleichgewicht ist, was gestört wurde, was stark gestört wurde. Insbesondere, wenn das anhält, wenn diese Wellenbewegungen anhalten oder sogar noch stärker werden, dann weißt du, dass dort eine Verletzung des Gleichgewichts ist, ein ständiges Rütteln, eine ständige Verletzung, eine anhaltende Verletzung des Gleichgewichts und der Ausgewogenheit. So dass es an der Zeit ist, damit wir wenigstens ansatzweise eine Behandlung haben, die vielleicht ein Grund ist, den Allah SWT zum Grund sein lässt, dass wenigstens die Zeit bis zur nächsten Fitna so lange wie möglich ist. Oder wenigstens wir selbst geschützt sind vor dieser Fitna, weil sie ja oftmals ein Zeichen ist, eine Vorwegnahme der Strafe im Jenseits. So ist es an der Zeit, die Realität anzugucken. Wo ist diese Verletzung des Gleichgewichts passiert? Und wer ist dafür verantwortlich? Wir alle haben natürlich unseren Anteil an der Verantwortung. Deswegen muss jeder an sich arbeiten. Aber zugleich denken wir daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala, ihr wisst das, hat uns so als mittlere Nation bezeichnet oder als Ummatan wasatan. Zwischen wem sind wir eine mittlere Nation? Das haben wir damals festgestellt. Zwischen zwei fernen Parteien, die Partei des Atheismus und die Partei des Polytheismus, also diejenigen, die überhaupt an keinen Gott glauben und diejenigen, die an mehrere Götter glauben. Sind wir da in der Mitte, die an einen einzigen Gott glauben. Das sind die beiden fernen Parteien, zwischen denen wir sind. Aber es gibt noch zwei nahe stehende Parteien. Zwischen denen befinden wir uns auch. Wer sind diese beiden Parteien? Auf der einen Seite die Juden und auf der anderen Seite die Christen. Behaltet dieses Bild im Kopf. Die fernen Parteien und die nahen Parteien. Nun ist es so, wenn eine Nation die Wichtigkeit der Ausgewogenheit des Gleichgewichts und der Mittigkeit vergisst oder nicht darauf achtet, dann wird diese Nation zu einem Land, welches weitläufig ist, dessen Grenzen weit auseinander liegen. Und zwar meine ich die denkerischen Grenzen, die idealistischen, die ideologischen Grenzen und die mentalen Grenzen. Die mentalen Grenzen, die Grenzen der Einstellung. Diese Erde meine ich als Erde der Einstellung und der Mentalität und der Neigung. Jetzt, wenn du dir dieses Land vorstellst und die anderen Länder drumherum, die Länder, das Land der Juden, das Land der Christen, denn, wie gesagt, das ist nicht im geografischen Sinne, nicht im geografischen Sinne, sondern im Sinne des Ideellen und der Mentalität. Du hast das Land, unser Land, und das Land der Juden, Christen, und das Land, die Länder der Atheisten und Polytheisten. Dann ist es etwas Natürliches, dass manche von uns ein Stück dieser Erde darstellen, welches näher ist an den Juden als die Mitte, und ein Stück von den Muslimen näher sind von ihrer Mentalität her, von ihren Einstellungen her, von ihrer Psyche her zu den Christen. Etwas ganz Normales, wenn es so ist, wenn diese Weitläufigkeit des Landes gegeben ist. Und tatsächlich ist das der Fall. Und tatsächlich ist das der Fall. Ich meine damit hier gar nicht die Liberalen oder diejenigen, die von den Muslimen, die wenig mit der Religion am Hut haben und sich Weihnachtsbäume ins Wohnzimmer stellen oder dergleichen. Ich meine nicht diejenigen, die sich absichtlich ähnlich machen zu den Christen oder zu den Juden, sondern diejenigen, die unbewusst erstaunlich viele Gemeinsamkeiten haben. Erstaunlich viele Gemeinsamkeiten. So viele, dass wir gar nicht, diese Khutbah, diese Predigt reicht nicht aus, um alle Gemeinsamkeiten zu erwähnen. Aber die meine ich, die unbewusst diese Gemeinsamkeiten haben. So hast du zum Beispiel, natürlich sind nicht alle Juden gleich. Wir wollen weder die Juden diskriminieren, noch diese Muslime diskriminieren. Wir machen das nicht, um sie zu beleidigen, sondern es einfach nur, um hier die Tatsachen festzustellen und uns eine Orientierung zu geben. Eine Sache, mit der ein Teil der Juden mindestens im Koran beschrieben wird, ist zum Beispiel die Härte des Herzens. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, weil sie ihren Vertrag gebrochen haben, verfluchten wir sie und machten ihre Herzen hart. Und was auch bekannt ist über sie, dass sie sich als das auserwählte Volk, dass sich ein Teil von ihnen als auserwähltes Volk ansieht und deswegen die restlichen Völker also gering schätzt. Wir sehen ja im Koran, wie Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen sagt, macht das zum Propheten, dass er es zu den Juden sagen soll, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا. O ihr Juden, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ. Wenn ihr behauptet, ihr werdet die speziellen Verbündeten Gottes, ihr werdet spezielle Verbündete Gottes, so wünscht euch doch den Tod, wenn ihr wahrhaft seid. Das kommt nicht nur, so etwas Ähnliches kommt nicht nur einmal im Koran vor. So, das sind zwei wichtige Eigenschaften, durch die man einen Teil von den Juden identifizieren kann. Jetzt hast du tatsächlich, und wer viel Umgang hat mit Muslimen unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Richtungen, viel mit vielen verschiedenen diskutiert hat oder viele verschiedene Literatur gelesen hat von verschiedenen Richtungen, der merkt das. Der merkt, es gibt einen Teil von uns, die sind so ähnlich. Harte Herzen, grob, zumindest was wir von außen, von ihrer Interaktion her schließen können. Natürlich wissen wir nicht, was in den Herzen ist. Aber was wir aus den Interaktionen schließen können, Hartherzigkeit, Grobherzigkeit, Charakterschwäche und dass sie sich zu einer Gruppe zählen, die etwas Besonderes in ihren Augen hat. Etwas Besonderes im Gegensatz zu dem Rest der Muslime. Sie sehen sich als die gerettete Gruppierung an. Die gerettete und die siegreiche Gruppierung und die anderen Muslime nicht. Selbst diejenigen, die sich zur Sunna zählen, die sagen zu ihnen, ihr seid nicht zu Ahl Sunna. Wir sind die Ahl Sunna, die richtigen Sunniten. Ja. Ihr nicht. Obwohl das verhältnismäßig im Vergleich zur Gesamtumma eine winzige Gruppierung ist. Und da gibt es weitere Gemeinsamkeiten. Wie gesagt, es reicht nicht die Khutbah für alles, wir können ein bisschen davon erwähnen. Zum Beispiel, dass sie sehr stark beschränken auf die Äußerlichkeiten, auf die Rituale, auf die auch Kleinigkeiten des Äußeren. So sehr, sie sind so versessen darauf, dass sie sich sogar Gesetze, äußerliche Gesetze einbilden, die gar nicht im Islam existieren. Einfach nur aus Versessenheit auf diese, was sie als Gradlinigkeit sich vorstellen und einbilden. Um noch heldenhafter zu sein, um die Schraube noch mehr anzuziehen. Und sie denken, dass wenn sie das hauptsächlich aufs Äußere beschränken, dann wäre das ausreichend, obwohl wir wissen, dass das Innere die Basis ist. Oder bezüglich oder die Vernachlässigung von ihnen, bezüglich der Spirituellen, die Vernachlässigung von ihnen bezüglich der Wesensart, der feinen Wesenszüge, ihre Vernachlässigung der Läuterung des Herzens und der Seele und die Übertreibung in der Fokussierung auf die Strafe Gottes und auf die Vergeltung Gottes und auf den Zorn Gottes. Und das, wenn das wenigstens bezüglich der großen Aufsässigkeiten wäre, dann wäre das verständlich. Aber bei ihnen ist zu merken, dass sie dazu neigen, sogar bei Kleinigkeiten. Kleinigkeiten von den Dingen, die entweder wirklich verboten sind, oder sie sich nur eingebildet haben, oder die Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten darunter existieren und trotzdem mit dem Vorschlaghammer kommen, mit dem größten Hammer, den sie mal kriegen können. Und wenig Erwähnung und Gedenken an die Barmherzigkeit Gottes. Obwohl Allah SWT das Gegenteil gesagt hat, seine Barmherzigkeit größer ist als sein Zorn. Und was auch interessant ist, dass bei ihnen die Sorge, die Bemühung um die Erneuerung der Gläubigkeit auch scheinbar unter den Tisch fällt. Die Erneuerung und die Stärkung der Überzeugung auf Grundlage von Beweisen, auf der Grundlage des Verstandes, auf der Grundlage des Gewissens, auf der Grundlage der Zeichen Gottes, ist bei vielen von ihnen schwach ausgeprägt. So dass man eigentlich zum Schluss kommen muss, dass viele von ihnen, wie gesagt, wir scheren nicht alle um einen Kamm, aber es ist sichtbar, zu sichtbar, so dass man zu dem Schluss kommen muss, dass viele von ihnen diese Schwäche des Glaubens, wenn man sich anschaut, wie viel sie doch äußerlich tun, offenbar durch, wie nennt man das? Durch Selbstverliebtheit, durch Beeindrucktsein von sich selbst ergänzt haben. Und dass in Wirklichkeit die Gläubigkeit da schwach ist. Und auch das ist eine Gemeinsamkeit mit denjenigen Juden, über die Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel sehr interessanterweise, nur schon in Surat al-Baqarah, in einer hohen Dichte über die Stärke ihrer Gläubigkeit abgesprochen hat. Ausgerechnet dieses Volk der Juden, wie gesagt, wir reden nicht über alle, sondern über diejenigen mindestens, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu tun hatten und auch da nicht über alle, weil es gab auch Leute, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam anerkannt haben und andere sympathisiert haben und dergleichen. Aber es ist sehr auffällig, wie Gott der Erhabene diese Gruppe in Verbindung gebracht hat mit Glaubensschwäche. Wo Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel sagt, nur in Surat Baqarah, auf kleinstem Raum fast, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ لِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Alles in Surah Al-Baqarah, indem er verschiedene Verse bringt, wo die geringe Gläubigkeit dieser jüdischen Gruppe in den Vordergrund tritt. Und auch das scheint eine Gemeinsamkeit zu sein. Und wir sagen natürlich, dass wir in die Herzen nicht reinschauen können und wir nur urteilen können durch das, was äußerlich ist. So, dann eine wichtige Sache ist eine Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Gruppen, denn von den Juden ist bekannt im Vergleich zu den Christen, dass sie viel mehr neigen zum Wörtlichnehmen der Texte. Zum Wörtlichnehmen der Texte, insbesondere was die transzendenten Dinge anbetrifft, die verborgenen Dinge. Und auch das findest du in dieser Gruppe, genau diese, die ich gerade meine. Die auch in den verborgenen Dingen sehr stark zur Wörtlichkeit neigt. Und das hat viele von ihnen dazu gebracht, sogar Dinge auszusprechen, die sich wie der reine Unglaube anhören, wie die reine Entkennung, wie die reine Leugnung der Hoheit Gottes oder anderer Wahrheiten der islamischen Dogmatik. Das Schlimme ist, diese Gruppe behauptet, und viele Jugendliche sind auf diese Gruppe reingefallen. Das ist das Problem. Darum ist diese Khutba so lang. Darum schwitze ich und schwitzt ihr. Aber diese Khutba ist immer noch da, weil viele Jugendliche auf sie hineingefallen sind und die Propaganda dieser Gruppe sich sehr stark verbreitet hat, weil sie durch ihr Auftreten einem den Eindruck verschaffen können, dass ihre Art und Weise, dass das die Art und Weise der Sahaba ist, dass das die Art und Weise der Tabi'in ist, der Tabi'in, der frommen und rechtschaffenen Altvorderer. Das macht diese Gruppe so gefährlich. Gefährlich im Sinne der Gefahr für die Gesundheit der religiösen Einstellung. Obwohl die Altvorderen sind weit weg von ihnen. Und da müsste man auch nochmal besprechen, wo ist der Abstand zwischen ihnen und der Altvorderen, wo sind die Unterschiede. Leider können wir nicht in Details gehen. Jedenfalls sind die Altvorderen weit weg von ihnen. Und es wird der Tag kommen, wo sie auch selbst erkennen werden, dass sie weit weg von ihnen sind. Die andere ihnen gegenüberliegende Gruppe ist diejenige, die den Christen eher gleicht. Die übertreiben in den spirituellen Dingen. Was heißt Übertreibung in spirituellen Dingen? Das heißt die Vernachlässigung der Scharia, der äußeren Praxis. Die Vernachlässigung dieser Dinge so sehr, dass einige von ihnen in ihrer Geschichte gesagt haben, die äußere Praxis und das äußere Gesetz gilt für mich nicht mehr, weil ich habe schon das Ziel der äußeren Praxis erreicht, weil das Ziel ist, das Herz reinzuhalten. Mein Herz ist so rein geworden, ich brauche die äußere Praxis nicht mehr. Natürlich sind die Äußerlichkeiten zwar an zweiter Stelle, aber das darf nicht Legitimation sein, dass jemand zum Beispiel von ihnen sagt, ich bin der Wahre, ob er sagt, ich bin Allah subhanahu wa ta'ala, weil die Äußerlichkeiten haben auch ihre Wichtigkeit. Denn die Äußerlichkeiten haben einen gegenseitigen Einfluss zwischen den Äußerlichkeiten und den inneren Zuständen. Die inneren Zustände der Menschen beeinflussen die Äußerlichkeiten und die Äußerlichkeiten beeinflussen auch die inneren Zustände. Und eine wichtige Gemeinsamkeit dieser Gruppe mit den Christen ist die Übertreibung in der Überhöhung der Führer von ihnen oder ihrer Meister, ihrer religiösen Meister, ihrer spirituellen Meister, und der frommen und rechtschaffenen von früher und ihrer Gelehrten und dergleichen. Die Übertreibung in der Überhöhung Und das ist eine Gemeinsamkeit, die sie haben mit den Christen, besonders mit den Katholiken. Denn von beiden ist bekannt, zumindest gibt es das Gerücht, bei den Katholiken ist es nicht nur ein Gerücht, nehmen sie auch selbst zu, dass sie sich im Bittgebet wenden, nicht nur an Allah, nicht nur an Gott, nicht nur an den Schöpfer, sondern auch an wen? An Jesus. Okay, bei Jesus kann man sagen, sie denken sowieso, Jesus ist Allah, okay. Aber nicht nur an ihn, sondern auch an seine Mutter, Maria. Das ist bekannt von den Katholiken, dass sie im Bittgebet sich an Maria wenden und auch an ihre Heiligen. Warum spricht wohl der Papst jedes Jahr oder ich weiß nicht wie oft die einen selig und die anderen heilig? Warum? Weil wenn er heilig geworden ist, dann darf man sich aus ihrer Sicht als Katholik an ihn wenden und ihn bitten. Und diese Sache wird auch diese Gruppe der Muslime, wie wir sie gerade angeführt haben, oder etwas Ähnliches wird ihnen unterstellt. Und das nicht ganz ohne Grund. Und das nicht ganz ohne Grund. Denn oftmals verteidigen sie sich damit, indem sie behaupten, das wäre kein Schirk oder ähnliche Dinge, wären kein Schirk. Allah subhanahu wa ta'ala hat jedoch gesagt über die Christen, sie haben ihre Großgelehrten und ihre Mönchen und ihre Mönche zu Herren angenommen, außer Gott, und auch den Messias, den Sohn der Maria, obwohl ihnen nur befohlen wurde, eine einzige Gottheit anzubeten, außer der es keine Gottheit gibt, oh seine herrliche Erhabenheit über das, was sie ihm beigesellen. Das kommt noch hinzu zu der Tatsache, dass diese Gruppe sehr bekannt ist auch dafür, dass sie zu fantasierenden Interpretationen und spiritualisierenden Interpretationen des Heiligen Koran und der Heiligen Texte neigt. Und somit genau das Gegenteil ist von der ersten Gruppierung. Deswegen ist mein Appell an mich und an meine Brüder und Schwestern, diese beiden Arten der Übertreibung zu unterlassen und zu vermeiden. Und zurückzukommen, falls es geschehen ist, zurückzukommen in die Mitte und die Gradlinigkeit zwischen diesen beiden Parteien, die sich ja gegenseitig sogar hassen. Daran erkennst du auch, dass sie beide extrem sind. Die sich hassen, die sich streiten, die sich zanken, und das findest du sehr viel in Internetforen und draußen und wo auch immer. Und wir sollten zu ihnen sein, etwa so wie der Prophet sein sollte zu den Juden und Christen, ohne dass wir sie für Juden und Christen erklären und ohne dass wir sie für Ungläubige erklären natürlich. Aber ich meine mit dem sanften Ratschlag, wie der Prophet sallam ihn den Juden und Christen damals in Mekka geben sollte. Wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dahin also rufe und sei gerade, wie dir befohlen wurde, und folge nicht ihren Neigungen und sprich, ich glaube an das, was Gott an Sendschreiben herabgesandt hat und mir ist befohlen worden, zwischen euch zu schlichten oder zwischen euch zu richten, ja, zwischen euch für Gerechtigkeit zu sorgen.